Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.2 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Mieder.
Wir sind wieder in Ingolstadt und besuchen heute Nicola Dresbach, von der wir vorher noch gar nicht so viel wussten, aber wenn einem eine Frau so lächelnd die Tür aufmacht und einen so willkommen heißt, dann sagt das schon ganz viel aus und der erste Eindruck hat überhaupt nicht getäuscht. Wir hatten eine richtig schöne Zeit bei Nicola.
Das stimmt. Also ich habe ja auch wieder, weil meine Tochter ja mit war, das Interview nicht live erlebt, sondern war im Spielzimmer.
Aber Marie hatte richtig viel Spaß.
Richtig viel Spaß. Und ich glaube, in dem Haus kann man auch sehr viel Spaß haben.
Ja.
Gerade mit jemandem wie Nicola.
Auf jeden Fall. Obwohl Nicola ja, das ist nicht so, dass Nicola als Kind dachte, so, das werde ich mal und dann hat sie das durchgezogen, sondern Nicola hat viele Stationen in ihrem Leben gehabt und hat aus jeder das mitgenommen, was sie so brauchte und der Pfad war nicht gerade, sondern verschlungen, aber man hat jetzt das Gefühl, sie ist sehr angekommen und genau richtig da, wo sie jetzt ist.
Ja, und ich finde es irgendwie schön, dass sie tatsächlich so nicht verklärt, sondern ganz realistisch so auf ihr Berufsleben zurückblickt und ganz klar sagt, das war blöd und das war gut. Mhm. Und ich nehme das und das daraus mit und nutze das für mich. Und jetzt ist sie ja bei der positiven Psychologie angekommen. Mhm. Und das passt sowas von gut.
Ja. Ja, das hat alles so kommen müssen, glaube ich. Ja. Damit sie das auch heute so wahrnehmen kann und auch versteht, was es braucht, dass Menschen glücklich arbeiten können, dass Menschen gut sind in ihrem Job. Und sie weiß sehr genau aus ihrer eigenen Erfahrung einfach auch, wie wichtig es ist, dass man den einzelnen Menschen sieht und sehr genau auf den Einzelnen abstimmt, welche Konzepte brauche ich in meinem Arbeitsleben oder generell in meinem Leben, damit es mir gut geht, damit ich nicht nur einigermaßen gesund bin, sondern dass ich gut leben kann. Und das, ich glaube, dass sie lebt wirklich ihre Überzeugung und sie lebt das, wofür sie steht und bringt das ihren Kunden näher. Und es braucht, glaube ich, mehr Menschen wie Nicola, die das Arbeitsleben besser machen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, die Folge hat ganz viele Tipps für ein besseres Arbeitsleben. Aber es ist nicht so so pauschalisierte Tipps, sondern man muss sich da ein bisschen das draus ableiten. Weil es tatsächlich nicht für alle gleich passend ist. Und aber das besprecht ihr ja auch nochmal sehr intensiv, ja. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, ein Wort müssen wir noch erklären, weil das taucht öfter mal auf.
Ah ja, stimmt, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben.
Das ist nämlich das Wort Resilienz.
Resilienz. Resilienz ist die Überlegung, dass man eben Stress nicht vermeiden kann. Das hat man ja lange gedacht, man könnte Stress und negative Einflüsse vermeiden. Und Resilienz bedeutet aber, dass man den Einzelnen so stärkt, dass er mit Stress oder negativen Umwelteinflüssen besser umgehen kann. So, und jetzt bist du gut gewappnet und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit Nicola. Wir sind heute in Ingolstadt und mir gegenüber sitzt Nicola Dresbach.
Hallo.
Hallo und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr mich interviewt.
Und ich sage wieder wir, denn Julia und auch ihre Tochter sind da. Die sind jetzt gerade oben im Pferdezimmer von deiner Tochter, Nicola. Ne?
Genau, oder im Kaufmannsladen.
Oder im Kaufmannsladen. Das ist also wunderschön. auch Marie, Julias Tochter Marie kriegt heute ganz viel geboten hier. Das ist wirklich wunderschön, so unterwegs zu sein. Und ja, Nicola und ich haben gerade schon gemerkt, dass du hast gesagt, du kommst aus Aachen und dann sagst du, ich kenne auch jemanden aus Aachen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir irgendwie dieselben Menschen in Aachen kennen oder bei Aachen. Mhm. Also irgendwie ist die Welt ein Dorf und so richtig kennen wir uns noch nicht, aber das können wir jetzt im Interview ja nachholen.
Mhm. Ne? Unbedingt.
Das heißt, du bist aus Aachen und wohnst jetzt in Ingolstadt.
Mhm.
Und wie lange schon hier?
Jetzt genau seit fast 6 Jahren. Also ich bin im Prinzip, Lara war 3 Wochen alt, sind wir umgezogen. Also das war
sportlich.
Auch eine sportliche Aktion.
Ja.
Das habe ich danach auch gesagt, das mache ich, glaube ich, so schnell nicht nochmal.
Ja.
Genau. Also wir sind aus München gekommen, da haben mein Mann und ich vorher gewohnt. Und da er immer nach Ingolstadt gependelt ist, haben wir dann gesagt, okay, mit Kind, so viel Zeit auf der Autobahn muss nicht sein. Mein Job war damals auch nicht mehr das, was er so versprochen hat. Und von daher haben wir gesagt, okay, Elternzeit, wir ziehen um. In die Autostadt.
Mhm. Juhu. Das haben wir ja auch schon gemerkt, ne? Die Autostadt ist da groß. Gut, wir kommen, also ich wohne in der Chemiestadt in Ludwigshafen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, hier riecht es besser.
Ja, ja, komisch eigentlich.
Ja, ne?
Trotz Dieselskandal.
Ja. Und Ich weiß von dir, dass du mal selbstständig warst und dann nicht mehr und dann wieder.
Und was hat es jetzt damit auf
sich? Und was hat es denn damit auf sich?
Ja, also ich vielleicht so ein bisschen von Anfang an. Ich habe Kulturwirtschaft studiert in Passau. Das war auch meine Begegnung mit Bayern. Mhm. Und bin dann von Passau aus wegen meinem damaligen Freund nach München gegangen für meinen ersten Job, der eine Eventagentur war. Und ich hatte eigentlich immer schon in der Gastronomie zu tun, viel mit Hostess-Dasein, habe ich viel Geld verdient, habe dann auch so gemerkt, okay, so Veranstaltungen mit Menschen in Kontakt, Leute begeistern, das macht mir total Spaß. Und deshalb war eigentlich schon klar, trotz Kulturwirtschaftsstudiums, hat ja jetzt nicht so direkt was mit Event zu tun, dass ich in die Ecke möchte. Und bin dann in München gelandet und habe dann bei verschiedenen Agenturen gearbeitet und bin dann auf Unternehmensseite gewechselt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht zahlen die ein bisschen besser, vielleicht hat man da auch ein bisschen mehr Freizeit oder kriegt zumindest die Überstunden irgendwie ausgeglichen. Und bin dann nicht so ganz typisch bei einer Wirtschaftsprüfung gelandet und habe da die Eventabteilung leiten dürfen, beziehungsweise auch neu aufbauen dürfen. Das war eigentlich sehr spannend. Aber da war so ein bisschen der Umgang miteinander, der mich da unglaublich gestört hat. Also ich habe mich zwar in meinem Team sehr wohl gefühlt, wir hatten aber auch tatsächlich nicht so wirklich viel Fachliches mit den Prüfern zu tun. Aber wir hatten natürlich regelmäßig Kontakt, weil wir für unsere Partner die Veranstaltung gemacht haben. Und dieser Umgang miteinander war sowas von nicht meine Welt. Dieses Hierarchische im Unternehmen, dieses wenig Wertschätzende, da hat es einfach an einfachen zwischenmenschlichen Kommunikationsregeln hat es da gehapert. Und da habe ich mir gesagt, das kann nicht sein. Also da muss man irgendwas tun. Und habe damals angefangen, schon parallel mich im Bereich Kommunikationspsychologie bei Schulz von Thun in Hamburg weiterzubilden. Und war da ganz euphorisiert. So, wir fangen hier an und das kriegt man hin, dass hier eine andere Stimmung, ein anderer Umgang miteinander herrscht. Und gut, habe dann angefangen und habe auch relativ bald gemerkt, das ist eine Arbeit gegen Windmühlen, das habe ich mir leichter vorgestellt. Im Kleinen natürlich schon umsetzbar. Und das war so mein erster Kontakt mit diesem ganzen Trainingsfeld und fand das auch damals sehr schön, wie die das in ihren Schulungen gemacht haben. Und dachte damals auch schon, okay, da vorne stehen, das könnte mir auch Spaß machen. Genau, und dann wurde ich schwanger und dann sind wir nach Ingolstadt umgezogen. Und während der Elternzeit dachte ich, okay, also dieses Thema Kommunikationspsychologie, das hat mich nicht so losgelassen. Und dann hatten wir Besuch von einer Freundin, von meinem Mann, die auch als Trainerin arbeitet. Und die sagte, mach doch Kinder- und Jugendcoaching. Das ist jetzt neu, hatte sie irgendwie mitbekommen. Habe ich mich informiert und dachte, okay, das wär's. Kann ich meinen Kindern direkt schon die Grundstöcke so mit an die Hand geben? Und habe dann meine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gemacht. Und ich war noch in Elternzeit und habe aber dann parallel mir das genehmigen lassen und habe gesagt, okay, ich versuche das mal nebenberuflich und habe dann hier unterm Dach mir meinen Coaching-Raum eingerichtet und habe mich da schon versucht, nebenberuflich selbstständig mit Kinder- und Jugendcoaching. Und habe aber gemerkt, dass vielleicht auch, weil es hier etwas ländlicher ist, sage ich mal, als in den Großstädten, wo viele Kollegen auch unterwegs waren, da war das schon akzeptierter, da haben die Eltern das schon eher versucht, sage ich mal, dass sie ihren Kindern das ermöglicht haben. Und hier war das schon eher so der Fall, dass man alle Adressen schon abgegangen ist, wenn irgendwas mit dem Kind nicht funktioniert hat. Und das war dann so Kinder- und Jugendcoaching das Letzte, was jetzt noch helfen kann. Und dementsprechend sind bei mir wirklich Fälle gelandet, wo bei mir so ein dicker Kloß im Hals war, so dieses, weil man hat so ein Vorgespräch geführt, worum es eigentlich geht, was das Thema ist, mit den Eltern zusammen oder mit der Mutter manchmal nur. Und das war dann so, dass man dachte, okay, ich bewege mich jetzt hier in der Grauzone, weil da waren wirklich schon Krankheitsbilder auch am Start.
Mit bei Geschichten. Coaching muss man ja immer gucken, ist das ein Therapie, also muss das eigentlich eine Psychotherapie machen oder kann man das mit Coaching? Das ist ja ein ganz wichtiges, also weiß ich von Julia auch nur, aber ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal oder eins der wichtigsten. Und ja, klar. Wenn du dann solche Grauzonen hast?
Genau, und da kam ich sehr häufig mit in Kontakt und da merkte ich, da schnürt sich was bei mir zu. Da hatte ich auch nicht so das Gefühl, die möchte ich hier in meinem, es ist ja mein Privathaus auch gewesen, die sind ja durch die obere Etage hindurch in meinen Coaching-Raum gegangen. Das war mir irgendwie nicht so recht, da habe ich dann auch die Finger zum Teil von gelassen und habe auch gemerkt, dass die Kinder, denen kannst du viel an die Hand geben, aber solange die noch zu Hause wohnen und die Eltern oftmals so einen Druck auch ausüben, gerade so in Bezug auf schulische Leistung, da kann ich den Kindern noch so viel mitgeben. Mhm. Ich muss bei den Eltern eigentlich ansetzen.
Ja, ja.
Weil da kommt's her, es ist ja ein System, in dem die Familien zusammenarbeiten und wenn dann eine Mutter schon sagt, ja, wir wollen ja was erreichen, deshalb machen wir das jetzt auch regelmäßig, dann weiß man schon, okay, ja, da ist einfach zu Hause starker Druck da.
Geht es nicht so drum, dass es dem Kind gut geht, sondern dass alles funktioniert, wie es soll.
Ne? Es soll funktionieren, es soll nach Ablauf laufen und muss auch oftmals natürlich heutzutage in die Berufsform der Eltern mit reinpassen, so wie deren Ablauf ist. Oftmals arbeiten ja beide und da ist natürlich, muss das Kind spuren. Und ich meine, so ein Kind spurt halt nicht, wie man es möchte. Das kriege ich ja bei meinen beiden auch mit. Und umso mehr man möchte, dass es spurt, umso weniger spurt es auch. Mhm. Weil wenn man sich mal wirklich drauf einlässt, ne, und morgens nicht gehektet das Kind in den Kindergarten bringt und man muss weg und guckt auf die Uhr, dann macht das Kind erst recht nicht mit und zieht sich die Schuhe nicht an. Statt wenn ich mich einfach drauf einlasse und mal in Ruhe, mal kurz meinen Termin einfach mal ad acta lege und zur Not komme ich 10 Minuten später, dann läuft das ganz anders. Dann ist viel mehr Verständnis da. Also die Kinder spiegeln einem ja diesen Stress, den man da morgens mit reinbringt, schon unglaublich.
Ja, und wie du sagst, ich stelle mir das schwierig vor. Klar, da kommen Eltern und bezahlen dich dafür, dass du das Kind in Ordnung bringst, ne?
So, ja, genau.
Machen sie das jetzt mal ordentlich, dass das Kind
wie viele Stunden dauert das?
Wie viel Stunden, genau, was muss ich denn da investieren? Mhm. So, machen sie mal. Mhm. Und da irgendwie arbeitest du da wieder gegen Windmühlen, ne? Weil du natürlich an dem Kind, du kannst dem ja klar bestimmt helfen, ne? Indem du es stärkst und ihm was an die Hand gibst. Aber das ist ja keine Insel.
Nee.
Da spielt ja von außen unheimlich viel mit rein an der Familie. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach
ist. Da kam ich dann auch öfter an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt eigentlich hier mal irgendwie eine systemische Aufstellung machen.
Ja.
Weil das hier, also da hätte ich mir dann eine Kollegin dazu geholt, weil das mache ich selber nicht. Aber das war, ja, da, und da habe ich so gemerkt, okay. Und dazu kam natürlich auch, dass meine Kinder noch relativ klein waren. Ne? Da habe ich dann oft von Eltern, die waren dann zum Infogespräch, da war das dann oft so dieses, sie haben auch Kinder, wie alt sind die denn? Ja, okay, ach, die sind noch so klein.
Ja, da wissen sie ja gar nicht, wovon sie sprechen.
Genau. Ach, und wo sind sie zur Schule gegangen? Ach, in Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich auch noch was anderes als Bayern. Und natürlich liegt meine Schulzeit länger zurück. Und ja, NRW läuft vielleicht ein bisschen anders als Bayern. Und da habe ich dann auch selber gemerkt, okay, eigentlich ist es schön, den Kindern was an die Hand zu geben, aber ich möchte eigentlich mehr mit den Erwachsenen arbeiten, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass ich den Kindern was an die Hand geben muss. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich halt natürlich auch, um Akquise zu machen, weil das ist auch damals natürlich ein Thema gewesen, habe ich dann bei der Firma meines Mannes zum Beispiel Vorträge gegeben zum Thema Resilienz. Also sprich, was kann ich Eltern an die Hand geben, was können Eltern machen, um ihre Kinder zu stärken im Alltag, damit es gar nicht erst zu solchen Themen kommt. Und da habe ich dann relativ viel auch recherchiert natürlich zum Thema Resilienz, und kam dann letztendlich zur positiven Psychologie. Und dachte, ja, wow, das ist es. Und da gibt es eine Ausbildung an dem Institut, wo ich die auch gemacht habe. Die Daniela, die leitet es und die hat letztendlich das in England studiert und hat das dann aber aus der Wissenschaft runtergebrochen in angewandt. Also wie kann ich es anwenden, positive Psychologie? Und dann auch für verschiedene Bereiche, Coaching und Business. Und da habe ich dann die Ausbildung gemacht. Und das war für mich so, ja klar, ist ja logisch. Ach, jetzt gibt es da eine Theorie und ein Modell dazu. Weil das bei mir schon so, ich weiß nicht, ob das, man sagt ja, ne, die Rheinländer, die rheinische Frohnatur und immer alles, it had not ever jotti jange und ne, so, das läuft schon. Aber ich habe da auch ganz viel von meiner Mutter einfach mitbekommen. Dieses immer wieder aufzustehen, nicht immer nur nach dem oben zu gucken, was möchte ich denn noch haben, wo, ne, sich mit oben zu vergleichen, sondern einmal zu gucken, was ist denn unten? Ja. Und schätzt doch einfach mal wert, was du hast, statt immer nach noch mehr zu angeln, ne? So gerade als Kind, so ich möchte jetzt die Puppe haben und so. Und einfach so einen positiven Blick auf das Leben zu haben. Das heißt, alles, was ich in dieser Ausbildung oft gelernt habe oder mitgegeben bekommen habe, war für mich so, ja, so naturgegeben irgendwie. Und
war schon in dir eigentlich.
Das war eigentlich schon in mir. Und jetzt hatte ich halt noch ein Modell an der Hand und wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert und dass das die Gesundheit stärkt und dass das was mit deinem Wohlbefinden macht. Ja. Und das war für mich so, ja, das ist mein Thema. Und klar, das macht natürlich auch was mit einem selber, so wie auch jede Coaching-Ausbildung arbeitet man an seinen eigenen Themen, erkennt auch, warum man vielleicht öfter den Job gewechselt hat, was da immer wieder der Kasus Knactus war, was einen dazu bewegt hat, Und das war bei mir definitiv diese fehlende Wertschätzung im Berufsleben. Dieses nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, sondern einfach nur anhand der Qualifikation.
Ja.
Und ich sag mal, bei einer Wirtschaftsprüfung, ach, kein Prüfer, kein Steuerberater, ach, nur administrativ tätig. Das war nämlich alles, was nicht fachlich war, war quasi in der Verwaltung, noch schöner der Ausdruck, Verwaltung. Also ob Marketing, ob Personal, das war da alles angesiedelt. Und das hatte dann auch keinen Stellenwert.
Das sind die Stellen, nicht die Menschen, die auf den Stellen sitzen, die immer nur Geld kosten.
Genau, die kosten ja nur, die bringen nichts ran.
Ja.
Und
ja, ich glaube, so geht's vielen in der Arbeitswelt, oder?
Mhm. Ja, und das macht ja was mit einem, dieses Nicht-Gesehen-Werden. Und dann auch schöne Beispiele, gerade im Veranstaltungsbereich hat man dann ja auch die dankbare Aufgabe, die Oktoberfestplätze zu verteilen. Im ganzen Jahr über wurde man noch nicht mal gegrüßt, geschweige denn, dass man per Namen angeredet wurde, so ungefähr. Und wenn dann aber die Mandanten eingeladen werden sollten und an die Wiesentische gedacht wurde, dann, ach, hallo, Frau Dresbach, wie geht's Ihnen denn? Wie läuft's denn so im Event? Ach, übrigens, ich bräuchte da noch einen Käfertisch. Und dann war man auf einmal wieder, da wurde man dann, also diese, auch gerade diese zwei Seiten, dieses, also entweder ich wertschätze jemanden und gehe so auch mit ihm um und nicht nur, wenn ich irgendwie einen Zweck im Hinterkopf habe, wenn ich irgendwas will. Und das war so plakativ und so eindeutig, dass es dann auch schön war, ach, einfach mal so zu gucken, was da kommt, so nach dem Motto, ne? Ja, uns geht's gut hier im Event und einfach mal auch ganz ausgiebig zu erzählen, was man gerade macht. Bis er dann endlich von selber mit seinem Anliegen dann kam, weil irgendein Anliegen war meistens dahinter. Und das, ja, und das macht krank. Also, ne, diese fehlende Wertschätzung. Es gibt, das ist ganz schön, es gibt drei psychische Grundbedürfnisse, die bei jedem Menschen erfüllt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ich glaube, wir sagen nochmal.
Und zwar ist es letztendlich in jedem Bereich so, also auch privat, das kann jeder nutzen. Wir machen das immer anhand von drei Gläsern und da kann man gucken, wie voll die sind. Das ist einmal das Glas Beziehung. Wie bin ich mit meinen Mitmenschen um mich herum in diesem Lebensbereich verknüpft? Wie gut verstehe ich mich mit ihnen? Wie sehr bin ich auf einer Wellenlänge? Wie sehr kriege ich Unterstützung? Arbeite gut zusammen? Dann hast du das Glas Kompetenz, also inwieweit erlebe ich mich selbstwirksam? Inwieweit kann ich zum großen Ganzen beitragen, mit meinen täglichen Aufgaben dazu beitragen, dass ich was erreiche, dass ich selber merke, ich habe hier die Fäden in der Hand, ich kann was tun und ja, es hat eine Wirkung. Und dann das Glas Autonomie. Also im Sinne von, ich habe ein Ziel gesteckt, aber wie ich da hinkomme, das ist meine Entscheidung. Ich kann selber entscheiden, wie ich mir das einteile, wann ich meine E-Mails lese, wann ich mich auf das Projekt X stürze. Einfach um meine Autonomie zu wahren und nicht permanent kontrolliert zu werden, jeden Schritt verfolgt zu werden, immer so, wie sieht's aus, sondern einfach Freiraum zu haben.
Sie haben auf dem Schirm das.
Genau, diese schönen genau. Sätze. Sie haben damit schon angefangen, oder? Wann kann ich da mal ein Zwischenergebnis sehen? Ja. Und wenn die, also da hat jeder unterschiedlich große Gläser. Der eine hat bei Autonomie nur ein Schnapsglas oder bei Beziehung und der andere braucht dann einen Maßkrug für. Ne? Also das ist unterschiedlich bei jedem. Und da mal zu schauen, okay, gerade in Bezug auf Arbeit vielleicht, wie voll sind denn meine Füllstände in diesen Gläsern? Wo ist auch mein Eichstrich? Ne? Also wo wird es dann auch zu viel? Wo muss es weniger sein? Und seitdem ich dieses Modell kenne, war mir ganz klar, ja okay, deshalb habe ich mich da auch nicht wohlgefühlt. Weil dieses Beziehungsglas war echt minimal oft gefüllt oder war Spinnweben drin, war ganz leer. Und das kann krank machen. Und ich habe ja dann nochmal so ein, nach meiner Selbstständigkeit, meiner ersten Teilzeit-Selbstständigkeit, wo natürlich ich auch schon mit diesem Akquise-Thema in Kontakt komme, was ja schon für viele so ein Thema ist, habe ich dann nochmal, weil ich auch ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, kam dann schwuppdiwupp nochmal so ein Angebot vorbei. Mein Mann hat einen Partner für eine Veranstaltung gesucht und ist auf ein Start-up gestoßen. Und da wurde danach gesucht nach Mitarbeitern, die also hier in Ingolstadt. Und das habe ich auch dann gemacht. Dachte ja, okay, Teilzeit, auch nochmal ein festes Gehalt. Und ja, ich war innerhalb von einem halben Jahr, das war jetzt nicht so lang, war ich schon regelmäßig krank, aber wirklich so, dass ich Antibiotikum und Krankschreibung brauchte. Und das kannte ich so vorher nicht. Also in einem Job war es auch schon mal so, dass da auf einmal Dinge mit meinem Körper passiert sind, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? So oft war ich noch nie krank. Ich habe doch ein gutes Immunsystem. Und das war, obwohl ich ja die Werkzeuge an der Hand hatte, weil ich habe die Ausbildung vorher gemacht, war ich in diesem Rad drin Und hab's halt einfach schwarz auf weiß, bam, lag ich da und dachte, okay, das ist es, ja genau, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Arbeit krank macht, dass sich das so da niederschlägt. Da muss es was anderes geben. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, so meine Mission halt, ne? Dass man da im Arbeitsleben das Ganze wieder menschlicher gestaltet, wieder den Mensch sieht, nicht nur das, was er letztendlich am Ende rausbringt, ne, an Leistung oder Profit, sondern dass es einfach menschlicher wird, dass man die Stärken der einzelnen Personen erkennt, die Werte auch, die dahinter stecken. Weil wenn das alles berücksichtigt wird, dann kannst du so viel erreichen, dann macht es den Leuten Spaß, die kommen gerne und die geben dann auch so viel. Mhm. Und zwar auch abends.
Das ist ja so nicht nur wegen des Gehalt, nicht genau, wegen der Gehaltsabrechnung.
Oder dem Boni am Ende des Jahres. Ja. Und das ist so ein Learning gewesen einfach, wo ich sage, andere sagen, ach krass, jetzt bist du arbeitslos und was macht das mit dir? Und haben sich auch richtig gesorgt. Also ich war dann so ein bisschen so schlimm ist das jetzt eigentlich gar nicht, weil irgendwie hat es mir nochmal gezeigt, genau das so nicht. Und ich habe es am eigenen Leib gespürt und ich weiß, an welchen Angelpunkten oder an welchen Schrauben ich drehen muss, damit es anders laufen kann. Und das will ich den Menschen irgendwie mitgeben.
Ja, manchmal braucht man dafür noch mal so eine Bestätigung.
Noch mal, ne? so ein Brett vors Kopf.
Ich bin ganz sicher. Ja, und ich finde auch manchmal muss man diese Umwege gehen, um sich dann bei den richtigen Wegen sicher zu sein, ach, das ist der richtige Weg, weil den anderen habe ich ja ausprobiert, der war es auch nicht. Und ansonsten fragt man sich es manchmal so und dann kann man das nicht so richtig schätzen als das, was es ist. Ich kenne ein bisschen, was positive Psychologie ist und was es alles beinhaltet. Aber ich glaube, also ich finde es ein ganz spannendes Feld und bin deswegen froh, dass du jetzt noch mal ein bisschen sagen kannst, was es alles beinhaltet und worum es da so genau geht.
Positive Psychologie ist ja ein Zweig der normalen Psychologie, der sich so Ende letzten Jahrtausends, ich glaube 98, mit Martin Seligman, den kennt man, das ist so der Begründer. Und die Psychologen haben sich damals halt gedacht, naja, bisher haben wir immer nur geschaut, bei kranken Menschen, was können wir tun, um die von echt ganz krank, -10 auf 0 zu bringen, auf nicht mehr nicht krank. Und das heißt aber ja noch lange nicht, dass du gesund bist, wenn du nicht krank bist. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Menschen auf Level 0 habe, was kann ich tun, um das Bestmöglichste aus ihm rauszuholen, dass er halt mit seinen Stärken, mit seinem Potenzial, mit dem, was er in sich trägt, mit seinen Erfahrungen, halt einfach aufblühen kann. Dass er motiviert ist und zwar aus sich heraus, um seine Stärken weiß, die auch einsetzen kann und einfach ja ein gelingendes Leben führen kann, gelingendes Arbeiten auch hat und ja einfach, ja gut, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, eine bessere Version seiner selbst wird.
Ich weiß, aber das setzt, finde ich, das voraus, was du vorhin gesagt hast. Dass diese Menschen gesehen werden und dass du als Mensch weißt, wer du eigentlich selbst bist, nur dann kannst du eben die bessere Version sein. Und deswegen finde ich es wieder gar nicht so doll pathetisch.
Nee, das stimmt. Aber also gerade wenn man das in Firmen so sagt, dann verdrehen da oft die Leute die Augen. Ne? Das ist bei privat, glaube ich, kann sich da jeder wiederfinden. Letztendlich sind ja auch die Firmenworkshops, arbeitest du erstmal mit dir selber, klar. Aber es ist natürlich so ein bisschen nicht in Firmensprache formuliert vielleicht.
Ja.
Genau, und da gibt es natürlich viele verschiedene Bereiche, auf die man sich da stützen kann, ob das die Stärken sind, ob das mal zu schauen, wie ist meine Motivation eigentlich bestimmt, ist das der Bonus, die Karotte, die mir da jedes Jahr vorgehangen wird und die auch natürlich jedes Jahr ansteigen muss, weil sonst macht mich das nicht mehr glücklich. Glück an sich, was ist das eigentlich? Ne? Ist es für mich das dicke Auto, das eigene eigene Haus, was ich besitze, der tolle Urlaub, den ich mir leiste? Oder ist es auch noch mehr? Also man unterscheidet ja zwischen zwei verschiedenen Varianten des Glücks. Das einmal ist das Wohlfühlglück, ne? So wie wir jetzt so sitzen, wir fühlen uns wohl, wir trinken vielleicht einen Kaffee später noch. Und das ist so der Moment, der genossen wird. Aber langfristig sind es natürlich noch mal andere Glücksmomente, sag ich mal. Das ist dann eher das Werteglück, also der Sinn in meinem Leben, die Werte, die mir wichtig sind, dass ich die auch leben kann. Und vielleicht auch, was dann letztendlich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was ich beigetragen habe zur Gesellschaft, wie ich die Welt ein Stückchen besser gemacht habe. Und es ist einfach schade, wenn man sich das erst am Ende des Lebens fragt. sondern ich habe lustigerweise gestern ein Buch gelesen über die verschiedenen Generationen. und was die für einen unterschiedlichen Wert dem Ganzen geben. Und diese neue Generation, über die sich ja viele beklagen, die jetzt schon irgendwie ganz viel Freizeit haben wollen, ne? Gegenüber der Generation, die sich da hochgearbeitet hat, die ja, die einfach viele waren, die gucken mussten, wo sie bleiben, um dann auch diese Karriereschritte zu gehen, die sehr hart dafür gearbeitet haben, die jetzt oft in Managerpositionen auch sitzen, die sich natürlich dann fragen, naja, zeig doch erstmal, was du kannst, wenn du jetzt gerade nach dem Studium kommst, und dann können wir weiterreden mit Freizeit und so. Die dann oftmals, zumindest wird ihnen das nachgesagt, das trifft natürlich auch nicht bei jedem zu, aber die dann erst so, wenn sie Richtung Rente kommen, sich mal fragen, okay, was möchte ich eigentlich? Okay, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Familie und ich freue mich, ich kriege jetzt Enkelkinder und möchte da investieren und betraue vielleicht so ein bisschen, dass ich mich um meine Kinder nicht so habe kümmern können, weil ich halt in der Arbeit so rangeklotzt habe. Das spielen natürlich ganz viele andere Umweltfaktoren auch mit einer Rolle, warum die Generationen so ticken, wie sie ticken. Und die, die jetzt nachkommen, die halt jetzt schon sich den Sinn so ein bisschen klar machen wollen und den auch mehr leben können und die auch viel mehr lustigerweise noch an ihre Eltern auch gebunden sind und da mehr den Kontakt suchen und da auch viel mehr um Ratschlag bitten. Was natürlich dann ein Manager, der erstmal sagt, naja, find halt mal deinen Weg und präsentier mir dein Ergebnis. Warum fragst du mich jetzt hier? Ja. Die schon viel mehr auf dieses, na, dieses Beziehungsglas ist bei denen oftmals viel voller, weil die viel mehr so im Team arbeiten wollen, auch einfach andere Ideen damit einbringen wollen, um da halt einfach ganz neue Ansätze zu finden. Und genau, und also diese Grundbedürfnisse sind auch ein wichtiger Punkt, der da, den man eigentlich immer gut anschauen kann. Ja, und dann auch viel, die Dankbarkeit, Freundlichkeit, positive Kommunikation, das fließt da alles mit ein und das ist so ein tolles Gesamtpaket einfach, wo jeder, es muss nicht alles bei jedem funktionieren oder passen. Ich hatte letztens zum Beispiel jemand, der sagt, mit Dankbarkeit kann ich gar nichts anfangen. So, okay, das habe ich jetzt noch nie gehört, der dann einfach vielleicht ein anderes Wort dafür braucht oder einen anderen Begriff, weil das vielleicht bei ihm anders belegt ist, dieses Wort.
Oder hat schon, ist schon irgendwie mit was eher Negativem besetzt.
Genau. Ne? So dieses sei dankbar,
was sei doch man jetzt mal dankbar.
Oft, genau, sei genau. Doch jetzt mal dankbar für das, was du hast.
Ja, ja, genau.
Diese Ratschläge ja, klar.
Und
der
dann
Oma.
Dann kannst du das schwer einsetzen, um was Positives in dein Leben zu bringen, weil es schon so besetzt ist. Ja, ja. Spannend, ne?
Ja, total. Und ja, und das versuche ich jetzt so in meinen Workshops und Seminaren irgendwie. Und das ist natürlich ein breites Feld. Da kann man sich Einzelne rausgreifen, Dankbarkeit und das bewusste Genießen im Moment. Da kann man ganz viel zu machen, aber man kann es natürlich auch dann großziehen und sagen, okay, wir gucken jetzt uns in 3 Tagen mal so 3 verschiedene Säulen an, wo oder Stellschrauben, wo man was machen kann, um für sich selbst einfach auch da einen anderen Weg zu finden. Selbst wenn die Führungskraft zum Beispiel das gar nicht so sieht oder auch nicht sagt, dass wir da jetzt irgendwie mal eine Teambuilding-Maßnahme machen müssen, um wieder irgendwie happy zu sein in der Arbeit, kann man trotzdem für sich selber an so viel Bewertung einfach auch schrauben, dass das dann was mit mir macht und sich dann natürlich auch als Vorbildfunktion oder auch einfach im Zwischenmenschlichen auf die anderen, auf die Kollegen ausstrahlt und sich das dann so potenziert und so in so eine Aufwärtsspirale kommt, dass sich dann vielleicht irgendwann der Chef fragt, was ist mit meinem Team los?
Im besten Fall, ne?
Die singen jetzt irgendwie bei der Arbeit. Nein, aber ne, also das wäre natürlich schon auch, ist auch eine schöne Variante, ne? Was kann jeder Einzelne tun, um dann im Team vielleicht Impulse zu setzen, auch wenn es nicht von oben runtergebrochen wird. Das ist natürlich immer so die beste Variante. Ne, dass man das in der gesamten Firmenstruktur so.
Dass es von oben vorgelebt wird und tatsächlich, aber
genau.
Viele Firmen haben das ja auf dem Zettel stehen und gelebt wird dann was das anderes.
Das kennen wir auch.
Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, für jeden ist irgendwie das Glück, ist irgendwie was anderes. Was ist denn für dich so das größte Glück? Also du strahlst schon sehr, wenn du jetzt über deine Arbeit sprichst.
Ja, also dass ich das so gefunden habe, finde ich schön. Ich bin unglaublich dankbar meinem Mann, also erstmal meiner Mutter, dass sie mir das so mit in die Wiege gegeben hat oder auch meinem Vater, also so generell unserer Familie, dass ich das so habe kennenlernen dürfen, so aufsaugen dürfen und dass das so in mir drin ist.
Das Positivsein,
das Positivsein, das Optimistischsein, das im Moment leben auch. Klar, auch ich erwische mich ganz häufig, ich meine, ich bin ja selber vom Hamsterrad überrollt worden, dass es da manchmal schon auch einen Anschubser von außen braucht, um mal wieder sich zurückzubesinnen. Aber einfach, ja, dieses im Moment leben zu können, das auch bewusst zu genießen. Diese Ausbildung, die mir auch nochmal gezeigt hat, dass Achtsamkeit einfach ein ganz wichtiges Element ist, um überhaupt mit sich selber in Kontakt zu bleiben, was heutzutage ja oft sehr schwierig ist. Ja, also diese Ausbildung, dass ich die machen durfte und dass mein Mann mir da den Rücken freigehalten hat und dass er mir generell auch als ja sicherheitsliebender Mensch, ich habe zwei Kinder und irgendwie muss ja auch das Haus bezahlt werden, muss der Alltag finanziert werden, dass er das ermöglicht. Weil wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, könnte ich das definitiv so nicht machen. Und dann müsste ich auch arbeiten gehen und dann müsste ich vielleicht auch irgendeinen Job machen, einfach um das Geld mal ranzuschaffen. Und ob es mir dann jetzt so gut ginge, wüsste ich jetzt nicht. Da ist natürlich einfach auch mal ein ganz anderes Stresslevel noch dahinter. Das würde viel mehr Arbeit bedeuten, um meine Kenntnisse anzuwenden, sag ich mal. Ne? Wenn man da einfach keinen hat, der einen auch unterstützt, der von außen auch einmal Impulse gibt, der einen zurechtdruckt und der natürlich das ganze Rad am Laufen hält. Und da bin ich ihm unglaublich dankbar. Für mich ist auch Glück, gesund zu sein. Ne? Also, dass ich auch meine Familie so habe, dass es da, toi, 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 Klopf auf Holz, echt alles gut läuft, dass wir so einen starken Familienverbund haben. Wir treffen uns zum Beispiel einmal im Jahr und machen so ein Familienwochenende, da kommen alle dazu mit Enkeln. Und das ist einfach auch eine unglaubliche Kraftquelle, so ein gutes, gesundes, liebendes Umfeld zu haben. Ja, das ist Glück.
Großes Glück, wie man dein Gesicht ansieht.
Großes Glück, sehr großes Glück. Und das ist halt auch oft so, wenn du weißt ja auch nie, wen du in deinen Trainings so vor dir sitzen hast. Mhm. Ich rede ja schon aus einer komfortablen Situation. Ja, sicherlich hatte ich auch mal einen Tod, den ich verarbeiten musste, von einer Oma oder einem Opa. Aber da spricht man ja auch oft mit Leuten, die einfach mal viel mehr Mist am Hacken haben. Mhm. Und das ist natürlich dann nicht so einfach zu sagen, hier denk mal positiv und genieß den Kaffee, den du in der Mittagspause hast. Das sind natürlich kleine Sequenzen, wo man schon mal anfangen und ansetzen kann. Ne? Aber da muss man schon auch vorsichtig sein, ne? Dass man da nicht so euphorisch mit dem, hey, und mach mal einen Genussspaziergang und guck mal, welche Blume da am Wegrand wächst. Ja klar, wenn man aus einer gestärkten Position kommt, ist das eine Möglichkeit, sich sehr wohl bedacht zu werden, was der Moment so bietet und auch mal wieder aus seinem Tunnelblick rauszutreten und mal zu schauen, was es sonst noch so gibt. Und das macht natürlich auch was bei Leuten, die krank sind, ne? Die depressiv sind. Das hat man ja erwiesen. Das ist ja das Schöne an den Studien, dass auch die in eine Aufwärtsspirale kommen, wenn sie sich häufiger positive Emotionen bewusst machen. Ne? Das sind kleine Stellschrauben, aber klar, man darf die Leute damit nicht überrennen und
man darf es halt, und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass du das jetzt sagst, man darf es halt, und das wird ja dieser positiven Psychologie oder auch immer, wenn man so diese Worte Achtsamkeit und Dankbarkeit und sowas im Moment hört, das wird ja manchmal schon so überstrapaziert, dass viele Leute denken, ja komm, ja, dann umarme ich einen Baum und dann ist alles gut oder was, so, ne, klar, und das ist ja genau das, was du sagst, das ist eben nicht das Allheilmittel. Und es ist eben nicht damit gemacht, den Baum zu umarmen oder einen Genussspaziergang zu machen. Und man darf es so eben nicht verkaufen. Aber genau das, was du sagst, ich meine, ich bin ja jemand, der mit Depressionen zu tun hat. Und ich habe jetzt ganz stark gemerkt, dass ich in der Zeit, in der es mir sehr gut ging, meine Routinen, die viel sowas beinhalteten, eher so habe fahren lassen, weil es ja gerade so gut lief, ne, so. Und dann gemerkt habe, es ging irgendwie wieder bergab. Und zum Glück habe ich inzwischen meinen Werkzeugkasten an der Hand und weiß, wie ich gegensteuern kann. Und da gehören solche Strategien und aber auch Routinen, Routinen der Achtsamkeit, Routinen im Tag, immer wieder dasselbe zu tun, auch wenn es dir gerade gut geht, so, ne? Und immer wieder sich zurückzubeziehen, mit mir im Kontakt zu bleiben. Das sind eben diese ganzen Stellschrauben, bei denen ich immer wieder gucken muss, ist es noch gerade gezogen, ist das noch da, passt das noch, ist es noch die Schraube, die ich drehen muss, oder ist da gerade eine andere irgendwo locker, ne?
Ja, genau.
Und deswegen finde ich schon, das wird oft belächelt und mir tat es so gut, deswegen mochte ich gerne, dass du das sagst, als ich diese positive Psychologie kennengelernt habe, habe ich da viele Mechanismen entdeckt, die ich schon aus der Anwendung kannte und dann dachte, endlich habe ich so eine Studie in der Hand, die zeigt, dass das, was ich spüre, dass das richtig ist, bewiesen. Das ist ganz nett, finde ich.
Ja, und ich meine, das sind ja auch keine neuen Konzepte.
Ja, eben.
Nur es ist halt gerade so, dass die mal wieder hochgeholt werden müssen und jetzt sind sie natürlich auch noch wissenschaftlich belegt. Das natürlich, ist natürlich auch wichtig, gerade für Unternehmer, sage ich mal, dass es da auch einen Proof gibt, dass das so ist. Ne? Aber ich habe schon auch mit mir manchmal so zu kämpfen, weil es für mich auch oft so selbstverständlich ist. Jetzt mache ich hier Dankbarkeit mit denen. Das ist ja jetzt auch nichts bahnbrechend Neues. Aber lustigerweise auch sogar, ich hab letztens die Dankbarkeit mit Trainern gemacht, wo ich dachte, naja, die kennen das sicherlich. Die haben alle schon ihre Wege, wie sie das ausdrücken. Gibt es auch verschiedene. Ich habe ja da auch immer nur Ideen an der Hand. Jeder muss ja seinen Weg so finden, der für ihn passt. Aber erstaunlicherweise, nee, also ich war überrascht, ist gar nicht so. Und das wiederum bestärkt mich darin, da immer wieder darauf hinzuweisen und sich dann auch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen zu lassen, wenn da jemand vielleicht mit den Augen dreht, so, oh, jetzt gibt's hier wieder positive Emotionen, ja, die haben ja im Business gar nichts zu suchen, so, ne? Also das, man muss halt schon gucken, es ist nicht nur das eine und auch die negativen Emotionen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Richtig. Die muss es auch geben, weil sonst hebe ich nach oben hin ab. Das muss auch nicht sein, ne? Sondern das braucht's auch immer wieder, um meine Resilienz natürlich auch zu stärken. Und wenn man sich mal anschaut, welche Tiefpunkte man selber im Leben hatte, das waren oft die Momente, aus denen man am meisten gelernt hat, wo man am meisten Verhaltensänderungen für sich selbst rausgezogen hat und für die man natürlich auch in dem Fall Experte geworden ist, weil man eine eigene Bewältigungsstrategie gefunden hat, die für einen selber gewirkt hat. Und das ist halt das, warum es die Negativen schon braucht. Also in der positiven Psychologie wird das immer ganz schön mit so einem Segelboot verglichen. Also Barbara Fredrickson, die ist ja für positive Emotionen bekannt und die sagt, naja, die negativen ist dieser Kiel unter Wasser, der ein...
Unter Wasser ist der Teil.
Genau, der Teil unter Wasser, das sind die negativen Emotionen, die braucht es, damit wir auch die positiven wertschätzen können und damit wir auch oftmals in die Motivation wiederkommen, irgendwas zu tun, den Antrieb kriegen. Und das ist mir halt auch immer wichtig zu betonen, dass es halt nicht nur dieses, hey, denk positiv und alles ist gut und die Sonne scheine, hu, tschakka, dieses, ja, schon ins Esoterisch Abrutschende dann oftmals.
Ja, das wird immer so. Und du hast es ja vorhin so ein bisschen im Schnelldurchlauf sozusagen erzählt mit deinen Stationen und hast dann auch nochmal ganz klar gemacht, du warst da, bei dir war das Beziehungsglas das, was dann so leer war und hast gemerkt, du bist im Hamsterrad. Gibt es da für dich so einen Moment oder so einen Tag, wo du das festmachen kannst, wo du gesagt hast, nee, und jetzt ist genug?
Ja, lustigerweise. Also ich bin so jemand, der oft über die eigenen Grenzen rausgeht. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann mal im Sommer unsere Hecke geschnitten, vorher schon ewig im Garten rumgewurschtelt. Nach dem Winter muss man einiges tun. Und war dann so dran und merkte schon, oh, meine Arme sind echt müde. Aber die Hecke schaffe ich jetzt noch. Und weitergeschnitten. Und bin dann danach zusammengebrochen. Mir wurde richtig übel. Ich hatte Kopfschmerzen, da ging gar nichts mehr. Ich lag flach. Und da hat mir wirklich mein Körper gezeigt, so, Nicola, das war definitiv zu viel. Lustigerweise hatte ich das vor 2 Wochen nach dem Tennistraining auch. Aber da habe ich auch irgendwie vergessen zu essen. Ich bin so jemand, wenn ich was mache, ich bin dann auch oft im Flow, was ja super ist. Aber dann mal öfter auch zu merken, okay, und jetzt machen wir mal gerade eine Pause, ne? Und führen dem Körper mal wieder ein bisschen Energie zu, damit er das überhaupt alles verarbeiten kann. Und das ist bei der Arbeit auch häufig so gewesen. Und wir haben das jetzt gerade so in den letzten Jahren oder jetzt bei meinem letzten Beispiel, haben mir das die Kinder gespiegelt. Die Kinder haben es mir so gespiegelt, weil die nicht mehr hören wollten. Die haben sich überhaupt nicht mehr auf Argumente eingelassen. Ich habe auch, glaube ich, nicht mehr viel argumentiert. Das geht dann ganz schnell, die Dezibel werden nach oben gefahren, man schreit und kommt auch noch überhaupt nicht natürlich an die Kinder ran. Und das ist dann so, wo es bei mir dann echt, der Nicola, irgendwas läuft hier gerade total aus dem Ruder. Jetzt mal wieder runterkommen, einfach mal ein bisschen weniger. Das sind natürlich auch oft so innere Antreiber, die man dann hat. Ich habe so einen kleinen Perfektionisten in mir, der immer wieder ganz lautstark schreit. Und der muss ab und zu einfach mal ein bisschen eingedämmt werden und ein bisschen kleiner gemacht werden. Und und an den Kindern, das ist immer sowas, wo ich mir denke, okay, jetzt läuft's aus dem Ruder. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich am Nachmittag gezielt mal auf meine Kinder einzulassen und einfach mal alles andere sein zu lassen, das ist natürlich als Selbstständige auch so ein Learning, weil dieses Selbst und Ständig begleitet einen ja durch den ganzen Tag. Und wenn man dann am Vormittag nicht so das geschafft hat, was man sich irgendwie vorgenommen hat, weil man mal wieder irgendwo abgelenkt wurde, die digitalen Medien sind da ganz verführerisch, dann hat man das Gefühl, man muss dann alles andere am Nachmittag noch parallel nachholen. Und dann erzählt dir deine Tochter gerade irgendwas ganz Schönes aus dem Kindergarten und das geht da rein, da raus. Du bist überhaupt nicht da, kochst parallel, rührst im Kochtopf. Ja, das merkt so ein Kind. Und das spiegelst du dir dann. Und da machen sie Blödsinn, einfach um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Und ja, und das ist immer ein ganz, es ist eigentlich dann schon zu spät. Also ich glaube, wenn man auf den eigenen Körper schon mal in erster Linie hört, da merkt man eigentlich schon ganz früh, dass man jetzt mal ein bisschen den Ball flach halten sollte. Und wenn es dann einem die Kinder zeigen oder auch der Körper selber, ist eigentlich schon zu spät. Aber das ist auch immer wieder so ein Learning, was man aus diesen einzelnen Punkten mitgenommen hat. Und ja, was einen selbst auch so zum praktischen Anwender der eigenen Theorie macht. Das ist ganz schön.
Ja, das war. Welche Strategien hast du denn für dich? Also ich glaube, du gibst ja viele, vielen, vieles an die Hand und hast aber auch schon so durchklingen lassen, jeder muss so für sich das eigene finden. Was ist denn dein Set?
Also bei mir ist die Basis die Achtsamkeit. Also die Achtsamkeit, gerade in unserer heutigen Welt, hat für mich ganz viel gemacht, weil ich viel mehr dieses, was Kinder noch machen können, wenn sie malen, dann malen sie und nichts anderes. Und du kannst sie ansprechen und es passiert gar nichts drumherum, weil sie einfach so versunken sind. Und durch diese Achtsamkeit, und das ist, ich habe es eine Zeit lang intensiver gemacht, aber auch da reichen eigentlich schon 5 Minuten am Tag oder auch mal bewusst den Kaffee zu trinken. Und dabei nicht parallel noch irgendwas zu recherchieren oder im Handy rumzuswitchen. Das macht für mich schon, ist so ein Grundgerüst, was ich für mich gefunden habe, um auch einfach mich besser zu fokussieren. Und die zweite Strategie, die ist relativ neu, die habe ich seit Weihnachten eigentlich umgesetzt. Ich habe Instagram von meinem Handy gelöscht, habe Facebook versteckt. Also ich habe die Accounts nicht gelöscht, aber ich habe meine digitale Nutzung ganz stark reduziert. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob es für mein Business, für die Vermarktung, ob ich es da brauche. Aber auf der anderen Seite, in dieser schnellen Welt gebe ich den Leuten Strategien an die Hand, die davon weggehen, die wieder mehr im Live-Kontakt sind, im Ruf doch mal an oder sei doch einfach mal bei deinem Gegenüber, mit dem du dich gerade für eine Stunde auf einen Kaffee verabredet hast, statt parallel irgendwas im Handy zu zeigen. Und deshalb ist das eigentlich, habe ich, glaube ich, für mich beschlossen, nicht das Medium, worüber ich Werbung machen möchte, weil es einfach nicht meinen Inhalten entspricht. Nichtsdestotrotz ist Akquise natürlich immer ein Thema. Und deshalb, ja, ist das jetzt mal für dieses Jahr meine Strategie, mal schauen, ob ich damit so überhaupt fahren kann in der neuen Welt. Weil klar, wie eben die Generation, ne, die Neuen, die sind halt da unterwegs und
ganz spannend, also witzig, dass du das sagst, dieses Thema ist mir gerade in der letzten Woche ganz häufig begegnet. Das ist gerade ein Thema, glaube ich. Und ich, mein erster Impuls war auch zu sagen, da fängt bei mir das Beratertum sofort an, weil sofort zu sagen, ja, ja, stimmt, brauchst du es ja nicht, weil du sagst ja, geh weg davon. Aber umgekehrt hast du ja auch gerade angedeutet, deine Kunden, denen du ja beibringen willst, von dort wegzugehen, die sind ja, du musst ja da abholen, ja, genau, wo sie sind. Ja. Also ganz spannend bei dir.
Das ist richtig spannend, weil also ich bin selber, glaube ich, dafür, dass ich ja eigentlich zu der älteren Generation gehöre. Also Handy gab es bei uns nach dem Abitur erstmals, ne? Und schön noch mit Tasten, Kurznachrichten, huhu. Und also ich glaube, ich bin da schon affin, aber ich merke, ich habe innerlich auch eine Hemmschwelle. Also ich habe zum einen keine Lust, die Leute mit jeglichem Kram voll zu texten. Also wenn, dann soll es auch irgendwie was Sinnvolles sein. Auf Facebook kommt aber so viel, das liest auch keiner mehr. Also ich bin selber auch jemand, der sehr viel über Bilder geht. Deshalb dachte ich mir, Instagram ist vielleicht was. Aber ich bin da noch nicht so ganz sicher. Also klar, meine Zielgruppe, zumindest die zukünftige, ist da. Auf der anderen Seite ist es ja erst gerade mal was bei den, die oben sitzen, also die in den Firmen verankert sind, da muss sich ja erst mal was ändern. Also die Firmen sind ja noch so nach dem alten Prinzip. Ja, und ich möchte halt wieder auch dieses Mal handschriftlich was schreiben. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten gab es einen Füller als Geschenk,
schön,
weil ich wieder entdeckt habe, Briefe zu schreiben. Weil da denkt man auch ganz anders. Ne? Ja, und man denkt auch ganz anders. Man muss ja, man killert das ja nicht weg oder löscht mal schnell eine Passage wie auf dem PC, sondern man muss sich ja erstmal Gedanken machen, was will ich jetzt mit dem nächsten Satz, den ich schreibe, sagen? Wo will ich denn überhaupt hin mit dem ganzen Brief? Was ist mein Ziel? Wie strukturiere ich das? Und das ist nochmal so eine ganz andere Verdrahtung des Denkens und halt auch mal wieder was Handschriftliches. Du schickst es per Post und dann ist das auch so, du wartest, ob eine Antwort kommt. Das ist dieses, oh, ist was im Briefkasten? Oh nee, heute leider nicht. Und man ist natürlich ungeduldig, weil heutzutage ist ja die Kommunikation sonst sehr schnell und mit so einem Brief dauert das natürlich, bis sich der andere dann auch mal wieder hinsetzt, sich Zeit nimmt, diesen Brief zu schreiben, bis er dann per Post geschickt wird. Aber das ist so schön, weil das verlangsamt wieder alles so ein bisschen. Und auch dieses so Familienleben wird ja durch diese Geräte so schnell und man ist überall und nirgends. Und auch so, klar, wenn man sich selber neu positioniert und guckt, wie mache ich Marketing, was machen andere? Und schwupps, schon ist der Vormittag um, man war nur bei anderen auf der Seite, denkt, okay, und das brauche ich alles noch.
Und oh Gott, wie gut die sind und das werde ich eh nie können. Ja,
und da geht man raus mit ganz vielen negativen Emotionen, das zieht einen runter und das ist ja nicht das, was wir wollen.
Und vielleicht sind wir da aber wieder an dem Punkt, der immer mal wieder durchgeklungen ist, bei allem, was du so erzählt hast, so dieses ausprobieren und gucken, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten und dann letztlich gucken, was ist es denn für mich, was brauche ich denn? Was stresst mich denn und was stresst mich nicht und wie kann ich schaffen, unempfindlicher dagegen, also gegenüber Stress zum Beispiel zu werden, indem ich schaue, was mir gut tut.
Ja, und was passt auch zu mir, wo fühle ich mich auch wohl mit, ne? Wenn ich mich jede Woche überwinden muss, dann da irgendwie einen Post zu schreiben und es brummelt. Das merkt
doch auch am Ende jeder, der den liest, ne? Du hast so ein bisschen angesprochen, dass du eben aus dem Rheinland kommst und viel von deiner Familie mitbekommen hast. Und auch auf deiner Website steht so ein schöner Satz, dass dich durch all deine Umwege und Stationen in deinem Leben, der Optimismus immer begleitet hat und dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, so umformuliert sinngemäß dich zu dem machen, was du heute bist. Was denkst du denn, wenn du so sagen müsstest, wie viel ist denn bei dir veranlagt in Sachen Optimismus und Zufriedenheit und Glück und wie viel ist denn das immer wieder auf dich zurückschauen und so der tägliche Umgang?
Also da gibt es ja Statistiken, wie viel Prozent veranlagt ist. Ich
fürchtete es.
Ne? Gibt es? Ich liste sie jetzt hier nicht auf. Nein, also es ist in der Tat schon ein großer Teil Veranlagung, aber auch ein großer Teil, den man selber mit beeinflussen kann. Und das ist ja das Schöne. Also klar, die Umwelt hat auch einen Einfluss. Aber man hat ja so Studien zu Zwillingen gemacht, die unterschiedlich aufgewachsen sind, weil sie getrennt wurden. Die eine hatte gute Umweltbedingungen, die andere nicht. Und das hat aber nichts damit zu tun, ob du optimistischer bist oder glücklicher durchs Leben gehst oder nicht, sondern du bist dafür halt selber mitverantwortlich. Und die Frage ist auch immer, wie du zum Beispiel auch mit so Missgeschicken oder ja Fehlern, die du selber gemacht hast oder die oder einfach ja negativen Ereignissen, die dir passiert sind, wie du damit umgehst und was du daraus machst. Und ob man sich dann halt auch hängen lässt oder ob du guckst, okay, was hat mir denn jetzt meine Arbeitslosigkeit? Ja, ist erstmal ein Rückschlag, hatte ich vorher noch nie, mir wurde noch nie gekündigt, ups. Aber rückblickend habe ich dann eine Entwicklung gemacht und habe was gelernt und das ist positiv. Also es ist so eine Art Mindset, die du dann auch dadurch entwickelst. Ne? Wie gehe ich denn mit solchen Fehlschlägen um? Und ich glaube, das ist halt was ganz, ganz Wichtiges auch für zukünftige Unternehmen, dass du halt guckst, okay, dieses Trial and Error, dass das halt akzeptierter ist. Ne, wie du auch eben sagst, mit Marketing. Genau, das hat jetzt nicht funktioniert. Hey, ich geißel mich dafür nicht und hau mir die Peitsche auf den Rücken und sage, bist du ja blöd und wie konntest du nur und bist dafür überhaupt nicht geeignet, sondern einfach zu gucken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Was könnte denn jetzt besser funktionieren? Dann nehme ich mal die Variante. Und gerade mit dieser Schnelllebigkeit heutzutage ist das, glaube ich, was, wenn du da stabil bist und damit besser umgehen kannst und aus diesen Fehlschlägen lernen kannst und die halt insofern auch ein bisschen als positiv bewertest für dich selber, dann würde das halt das ganze Arbeiten erleichtern und besser machen und auch in unserem Schulsystem sehr viel Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wie wir das alle so hinkriegen. Und das ist, und das ist auch sowas, wo ich, was so mein Ziel ist, ne, das den Leuten so ein bisschen schmackhafter zu machen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn das halt mal schiefgelaufen ist.
Ich mag den Satz so gern, dass gerade Unternehmertum, das ist nicht was aufbauen und perfekt sein, sondern scheitern ist Hypothesen testen. Du probierst was und das ist eine Hypothese, die du aufstellst. Ich stelle die Hypothese auf, dass mit der perfekten Facebook-Page so und so viele Kunden zu mir kommen und das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Und diese Kultur des Scheiterns, die tut manchmal ganz gut. Ne?
Total.
Das führt quasi schon zur letzten Frage. Oder es führt zur letzten Frage.
Wie schade.
Aber irgendwie, das ist, irgendwann muss man aufhören.
Ja,
muss man,
das stimmt.
Sitzt man, bis es dunkel ist. Wir müssen auch noch Fotos machen. Was gibst du denn deinen Kindern mit? Was ist so das Wichtigste, was du denen mit auf den Weg gibst?
Humor. Versuche ich, also wir tanzen ja auch öfter schon mal. Wir präparieren uns jetzt gerade für den Karneval zum Beispiel. dass sie gut sind, wie sie sind, so wie sie es machen. Also ich versuche auch ganz gezielt nicht die Ergebnisse beispielsweise beim Malen zu loben, sondern wirklich, dass sie sich hingesetzt haben und versucht haben, irgendwas zu malen, egal wie es danach aussieht. Mhm. Dass sie gut sind, wie sie sind. Versuche auch ihre Stärken zu erkennen und kundzutun, sie darin zu bestärken, ihnen mitzugeben, für sie da zu sein, also gerade Beziehungsaufbau, Beziehungen, dass sie mir immer erhalten bleiben und sich nicht irgendwann abwenden, weil sie denken, die doofe Mama, der doofe Papa, ich meine, das wird in der Pubertät wahrscheinlich partiell mal so sein. Das versuche ich ihnen mitzugeben und einfach auch diesen Optimismus, dass sie den mit durchs Leben nehmen und dass er sie begleitet. Ja.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses lehrreiche und lustige und optimistische und schöne Interview.
Danke dir. Es war mir eine Freude.
Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen. Und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter Eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.